Stell dir das mal vor. Du kommst nach langer Zeit wieder bei deiner Familie an. Ja, vielleicht voller Stolz auf etwas Erreichtes und freust dich total auf das Wiedersehen. Aber kaum bist du zur Tür rein, merkst du, dicke Luft. Sofort. Die Freude ist weg, stattdessen, ja, was eigentlich? Verwirrung, Traurigkeit, vielleicht sogar Ärger. Gefühle können uns manchmal echt überrollen, oder?
Absolut. Das tun sie. Sie sind wie so innere Wetterlagen, die blitzschnell umschlagen können. Mal Sonne, mal Gewitter.
Und genau dieses innere Wetter, das wollen wir heute gemeinsam erkunden. Wir tauchen ein in die Welt unserer Emotionen. Aber nicht um trockene Definitionen zu lernen, sondern um tiefer zu verstehen. Und vielleicht auch mehr mitfühlen zu können mit uns selbst, klar, aber auch mit anderen. Warum fühlen wir eigentlich, was wir fühlen? Und was ist los, wenn Gefühle irgendwie blockiert scheinen oder uns immer wieder in die gleichen Sackgassen führen?
Genau darum geht's. Wir haben uns dafür intensiv mit einem psychologischen Fachtext beschäftigt, der genau diesen Fragen nachgeht. Und wir picken heute mal so die spannendsten und vielleicht auch überraschendsten Erkenntnisse für dich raus.
Okay, unser Ziel ist also eine Art Erkundungsreise. Wie prägen uns Gefühle, oft ja ganz unbewusst? Und wie kann uns dieses Wissen vielleicht helfen, ein bisschen, verständnisvoller und mitfühlender zu werden? Bist du bereit, mit uns da mal tiefer zu blicken?
Ja, lass uns das versuchen. Diese oft so komplexen und manchmal ja echt rätselhaften inneren Vorgänge etwas klarer und vielleicht auch fühlbarer zu machen.
Okay, dann lass uns mal anfangen. Ganz, ganz grundlegend. Warum haben wir überhaupt Gefühle? Also mal ehrlich, wäre es nicht viel einfacher, immer nur kühl und rational zu sein? Dieses ganze Fühlen ist doch oft wahnsinnig anstrengend.
Ja. Das Gefühl kennt sicher jeder. Aber wenn wir evolutionär drauf schauen, wird's klar. Gefühle waren lange vor unserem komplizierten Denken da. Sehr lange. Sie sind absolut überlebenswichtig. Stell dir vor, sie funktionieren wie so ein inneres Alarmsystem oder auch wie ein Belohnungssystem. Das prüft ständig, ob unsere grundlegenden Bedürfnisse, also nach Sicherheit, Bindung, Anerkennung, solchen Dingen, ob die erfüllt sind. Man nennt das in der Psychologie auch die Wahrung der psychosozialen Homöostase. Klingt kompliziert, meint aber nur unser inneres Gleichgewicht im Umgang mit uns und mit anderen.
Homöostase. Okay, also Gleichgewicht.
Genau. Und Gefühle sagen uns dann eben, Achtung, hier stimmt was nicht oder ja, das tut gut, mehr davon oder eben hier fehlt was Wichtiges. Die sind Signale.
Wie bei dem Studenten aus dem Material, der nach Hause kommt. Das ist ein starkes Beispiel, finde ich. Er kommt an, voller Stolz, Prüfung bestanden, freut sich auf die Eltern. Und dann platzt er in so einen stummen Streit hinein. Vater mit verschränkten Armen, Mutter weint am Tisch. Kannst du dich da reinversetzen, dieser abrupte Fall von Vorfreude in diese Mischung aus Traurigkeit, Mitleid, Ratlosigkeit?
Absolut. Das macht dieses innere Chaos total greifbar. Und es geht ja noch weiter, er erzählt dann von der Prüfung, kurz blitzt wieder diese Freude auf der Stolz. Die Mutter reagiert auch positiv, aber der Vater, der bügelt ihn mit so einer Bemerkung übers Geld einfach ab. Und zack, das löst meinem Sohn sofort Ärger aus, Zorn. Er knallt die Tür.
Ja.
Und dann, allein im Zimmer, da kommen dann die Tränen, Verletztheit, pure Enttäuschung.
Eine echte emotionale Achterbahn. In was? Wenigen Minuten. Was sagt uns das jetzt über die Funktion von Gefühlen?
Also dieses Beispiel illustriert perfekt diese doppelte Rolle, die auch im Text so betont wird. Erstens, Emotionen sind Informationen. Sie signalisieren, dass da psychologisch was echt Bedeutsames passiert. Hier wird das Bedürfnis des Sohnes nach Anerkennung, gerade vom Vater, schmerzhaft verletzt. Das löst den Ärger aus. Das ist die Info.
Okay, die Information, Achtung, Bedürfnis nicht erfüllt.
Genau. Und zweitens, Emotionen sind Motivation. Sie geben uns einen Handlungsimpuls. Der Ärger drängt den Sohn ja dazu, die Situation zu verlassen, die Tür zuzuknallen, dass ein Versuch, diese verletzende Situation zu beenden und irgendwie die Kontrolle oder eben dieses innere Gleichgewicht wiederherzustellen.
Ah, verstehe. Sie sind also nicht nur Zustände, sondern echte treibende Kräfte.
Exakt. Und was auch noch interessant ist, nicht jede dieser Emotionen muss uns als klares Gefühl voll bewusst werden, um uns zu beeinflussen. Vieles davon läuft eher so unterschwellig ab.
Hm.
und steuert trotzdem unser Verhalten oder unsere Körperreaktionen. Herzklopfen, Anspannung, solche Sachen.
Wenn Gefühle also Wegweiser sind, dann gibt es ja eine riesige Palette davon. Im Text wird ja von 43 relevanten Gefühlen gesprochen. Das ist eine Menge. Neben den großen vier, Freude, Trauer, Angst, Wut, auch Dinge wie Sehnsucht, Rührung, Neid, Ekel, Schuld, Scham, Dankbarkeit, Überlegenheit sogar. Ist dir eigentlich bewusst, wie vielfältig deine eigene Gefühlswelt so im Alltag ist? Oder reduzieren wir das meistens?
Ich glaube, im Alltag reduzieren wir das meistens stark. Auf gut oder schlecht, angenehm, unangenehm. Aber diese Vielfalt mal wahrzunehmen und vielleicht sogar benennen zu können, das ist schon ein wichtiger erster Schritt zum besseren Verständnis. Und wie wir diese Fülle verarbeiten, ist auch total spannend. Die Forschung, auf die da Bezug genommen wird, zum Beispiel von Ledoux, die zeigt ja, es gibt oft so eine blitzschnelle, fast automatische emotionale Reaktion.
Aus dem Bauch raus sozusagen?
Ja, genau. Aus dem Bauchhirn quasi, verbunden mit Hirnstrukturen wie der Amygdala. Und dann gibt es aber noch eine langsamere Verarbeitungsschleife über das Großhirn. Da kommen dann bewusste Bewertungen und Gedanken ins Spiel und formen die Emotion stärker mit oder verändern sie auch.
Also eine Art emotionaler Reflex versus eine überlegtere Gefühlsantwort.
So könnte man es vereinfacht sagen, ja. Und genau hier setzt auch dieses Konzept der emotionalen Schemata an, das im Text erklärt wird. Stell dir das vor wie so erlernte Schablonen oder Muster. Die sind geprägt durch unsere früheren Erfahrungen, oft schon aus der Kindheit. Die helfen uns dann, Situationen blitzschnell emotional einzuordnen und zu reagieren, oft ganz automatisch, ohne dass wir groß drüber nachdenken. Das knüpft so ein bisschen an Ideen wie die automatischen Gedanken und Gefühle von Aaron Beck an.
Okay. Das klingt ja erstmal effizient, spart Denkarbeit. Aber was ist, wenn diese alten Schablonen uns heute im Weg stehen? Wenn diese automatischen Reaktionen auf Situationen feuern, wo sie eigentlich gar nicht mehr passen und uns immer wieder in die gleiche emotionale Falle tappen lassen? Erkennst du vielleicht bei dir selbst manchmal solche, festgefahrene Muster, wo du denkst, Moment mal, warum reagiere ich immer so in dieser Art von Situation? Kennst du das?
Oh ja, das ist eine wichtige Frage zur Selbstreflexion. Ich denke, wir alle haben solche Muster. Das ist ja menschlich. Die sind auch nicht per se schlecht. Sie hatten ja mal einen Sinn. Aber wenn sie zu starr werden, unflexibel und uns vielleicht sogar Leid verursachen, dann lohnt es sich absolut, da mal genauer hinzuschauen.
Und hier tauchen wir jetzt tiefer ein. Das wird wirklich spannend, finde ich. Was passiert, wenn Gefühle oder unser Umgang damit zum Problem werden? Die Quelle spricht ja von verbotenen Gefühlen. Das klingt schon ziemlich dramatisch. Was ist denn damit gemeint? Wieso sollten wir uns selbst Gefühle verbieten? Das klingt doch paradox.
Ja, das klingt paradox, ist aber ein ganz zentraler Punkt, um viele psychische Schwierigkeiten zu verstehen. Dieses Verbieten, das passiert meistens völlig unbewusst. Und die Wurzeln liegen ganz oft in der Kindheit. Wenn bestimmte Gefühle, zum Beispiel Wut, Angst, Trauer, manchmal sogar überschwängliche Freude, wenn die von wichtigen Bezugspersonen, Eltern meistens, nicht ausgehalten wurden oder wenn sie bestraft oder ignoriert wurden, oder wenn das Zeigen dieser Gefühle für das Kind selbst einfach zu bedrohlich war, weil es vielleicht dachte, es gefährdet die Bindung zur Mutter oder zum Vater.
Okay.
Dann entwickeln wir Strategien, um diese Gefühle zu unterdrücken, abzuspalten oder sie gar nicht erst richtig entstehen zu lassen. Es ist ein unbewusster Schutzmechanismus, der war damals vielleicht wirklich überlebensnotwendig, um die Beziehung zu retten oder um einfach unerträglichen Schmerz zu vermeiden.
Die Beispiele im Text dazu machen das sehr, sehr deutlich und gehen einem echt nahe, finde ich. Kannst du uns eins davon vielleicht schildern, um das noch greifbarer zu machen?
Ja, gerne. Nehmen wir mal das Beispiel von Frau D. Sie wurde als Kind von ihrer Mutter oft geschlagen. Verständlicherweise hat sie da Hass empfunden. Ist ja eine normale Reaktion. Aber auf diesen Hass folgten dann immer unerträgliche Schuldgefühle. Besonders, wenn die Mutter sich danach vielleicht wieder liebevoll gezeigt hat.
Oh Gott, ja.
Und um diese quälenden Schuldgefühle nicht fühlen zu müssen, hat sie unbewusst eine Strategie entwickelt, den Hass komplett zu unterdrücken, ihn sich quasi selbst zu verbieten. Die langfristige Folge davon war aber, als Erwachsene konnte sie keinen Hass oder auch keinen angemessenen Ärger mehr spüren, selbst wenn es zur Abgrenzung zum Selbstschutz total nötig gewesen wäre. Sie wurde wehrlos gegenüber Übergriffen.
Das ist erschütternd. Sie schaltet also ein wichtiges Signalgefühl, den Hass, aus, um ein anderes, unerträgliches Gefühl, die Schuld zu umgehen. Der Preis dafür ist, ja, enorm hoch.
Immens hoch, ja. Oder das andere Beispiel, Herr G. Seine kindliche Liebe und Zuneigung zum Vater wurde immer wieder brüsk zurückgewiesen, verspottet sogar. Und dieser wiederholte Schmerz der Zurückweisung, das war für ihn als Achtjährigen einfach nicht auszuhalten. Also traf er, wieder unbewusst, die Entscheidung: Liebe fühlt sich furchtbar an, also fühle ich sie nicht mehr.
Mit 8 Jahren.
Ja. Er verbot sich quasi die Liebe, um diesen Schmerz nicht mehr spüren zu müssen. Das hat ihm vielleicht geholfen, die Kindheit zu überstehen. Indem er den Vater als gemein abtun konnte, innerlich. Aber dieses Verbot, das blieb bestehen. Als Erwachsener war er unfähig, tiefe Liebesbeziehungen einzugehen, obwohl er sich eigentlich danach sehnte. Seine innere, tief verankerte, unbewusste Regel war quasi: Fühle niemals Liebe, dann kannst du nicht verletzt werden.
Puh, das macht so unglaublich klar, wie solche frühen Schutzstrategien uns später massiv einschränken und ja, leiden lassen können, wenn so zentrale Lebensenergien wie Wut oder Liebe quasi gedeckelt werden. Das muss doch ein Gefühl von Leere erzeugen, oder? Von nicht lebendig sein. Das ist schwer vorstellbar, wie sich das anfühlen muss.
Absolut. Das führt ganz oft zu Beziehungsproblemen, zu Depressionen, Ängsten oder eben diesem Gefühl der inneren Taubheit, wie du sagst. Und dieses Verbieten oder Abwehren von Gefühlen, das zeigt sich auf ganz verschiedene Weisen, wie auch beschrieben wird. Manchmal spüren wir das Gefühl vielleicht noch so unterschwellig, unterdrücken aber den Handlungsimpuls, was dann oft zu starker körperlicher Anspannung führt. Nacken, Schultern, Kiefer.
Kenne ich.
Ja. Manchmal nehmen wir aber auch nur noch die körperliche Reaktion wahr. Aber das Gefühl selbst ist wie abgeschnitten. Wir haben Herzrasen, aber spüren keine Angst. Seltsam, oder?
Ja, total. Der Körper sendet die Signale, aber die emotionale Bedeutung kommt irgendwie nicht mehr im Bewusstsein an.
Genau. Oder wir fühlen etwas, zwingen uns aber bewusst, das Gegenteil zu tun. Wir lächeln freundlich, obwohl wir innerlich kochen vor Wut. Kennen wir auch alle, oder?
Sicherlich. Fassade wahren.
Ja. Und eine besonders trickreiche Variante ist das, was im Text als Gegenfühlen oder sekundäres Gefühl bezeichnet wird. Da fühlen wir ein Ersatzgefühl. Eins, das das ursprüngliche, vielleicht bedrohlichere Gefühl überdeckt. Statt der verbotenen Wut fühlen wir dann vielleicht Angst oder Hilflosigkeit. Oder statt tiefer Traurigkeit spüren wir chronischen Ärger, so eine Gereiztheit.
Ah, das könnte erklären, warum wir uns manchmal selbst nicht verstehen. Oder warum unsere Reaktionen uns oder anderen so unpassend vorkommen. Weil wir vielleicht gar nicht das ursprüngliche Gefühl spüren, sondern nur den Deckel.
Das ist eine sehr wahrscheinliche Erklärung in vielen, vielen Fällen. Wir erleben dann dieses sekundäre Gefühl, das wie ein Schutzschild über dem primären, oft schmerzhafteren Gefühl liegt.
Okay, nun gibt es ja nicht nur diese klar benennbaren Gefühle, Freude, Angst, Wut, sondern manchmal auch so eine diffuse Stimmung, die alles überlagert, wie so eine graue Wolke, die einfach nicht wegziehen will. Worin unterscheiden sich denn solche Stimmungen von den akuten Gefühlen, über die wir gerade gesprochen haben?
Ja, das ist auch ein wichtiger Unterschied. Im Text wird sich da auf die Arbeit von Edith Jacobsen bezogen, um das zu erklären. Gefühle, die akuten, sind demnach meist klar auf eine Person, ein Ereignis oder eine Situation bezogen. Ziemlich direkt. Sie sind oft intensiv, flackern schnell auf, ändern sich und dauern eher kurz, Sekunden bis Stunden vielleicht. Denk an den Ärger des Studenten auf den Vater. Klarer Auslöser, intensiv, relativ kurzlebig.
Okay. Und die Stimmungen?
Stimmungen sind oft das Gegenteil, diffus. Oft wissen wir gar nicht genau, woher sie kommen. Es gibt keinen klaren Bezugspunkt oder Auslöser. Sie sind auch weniger intensiv als so ein akutes Gefühl, aber sie halten dafür länger an. Stunden, Tage, manchmal sogar Wochen. Es ist wie so eine Grundtönung unseres Erlebens. Der Text beschreibt da Herrn D., der nach einer eigentlich ruhig verlaufenden Diskussion mit seiner Frau über einen Umzug am nächsten Morgen ohne ersichtlichen Grund depressiv verstimmt aufwacht.
Er weiß also gar nicht, warum er sich so fühlt?
Nicht bewusst, nein. Solche Stimmungen können aber, laut dem Text, durchaus eine Funktion haben. Sie können zum Beispiel helfen, zu intensive Gefühlsspitzen abzufedern, die uns vielleicht überfordern würden. Oder sie verschleiern den direkten Bezug zu einer Person oder einem Konflikt, vielleicht unbewusst, um eine Beziehung nicht durch ein direktes Gefühl wie Ärger zu gefährden. Man deckt das quasi zu.
Ah ja.
Sind sie aber auch einfach ein Überlauf von angestauten, unverarbeiteten Gefühlen, die sich dann eben als diffuse Verstimmung bemerkbar machen.
Das ist sehr nachvollziehbar, dieses Phänomen, dass die ganze Welt für eine Weile irgendwie gedämpft wirkt oder grau oder auch gereizt. Hast du das schon mal bei dir beobachtet? Wie so eine Stimmung die Wahrnehmung färbt, ohne dass du es erst merkst?
Ich glaube, das kennt wirklich jeder auf die eine oder andere Weise. Es ist, als würde man für eine Zeit durch eine gefärbte Brille schauen und merkt es vielleicht erst später.
Okay, wenn wir das alles jetzt mal so zusammenführen. Unsere Gefühlswelt ist enorm vielschichtig. Sie leitet uns, kann uns aber auch echt in die Irre führen. Und sie ist tief verwurzelt in unserer persönlichen Geschichte, wie wir gesehen haben. Was ist denn jetzt so die wichtigste Botschaft, die wir aus diesem tiefen Blick mitnehmen können, um uns selbst und vielleicht auch andere besser zu verstehen, und zwar mit mehr Mitgefühl?
Ja, ich glaube, die zentrale Erkenntnis, die sich da so durchzieht, ist wohl diese. Gefühle, auch die unangenehmen, die schwierigen, die sind erstmal natürliche und notwendige Signale. Sie sind nicht per se gut oder schlecht, nur eben angenehm oder unangenehm. Der entscheidende Schritt zu mehr Wohlbefinden und auch zu besseren Beziehungen liegt darin, unsere eigenen Muster im Umgang mit Gefühlen zu verstehen. Also, welche Gefühle erlauben wir uns leicht, welche fürchten wir, welche lehnen wir vielleicht ab oder haben wir uns sogar unbewusst verboten?
Wie bei Frau D. mit dem Hass oder Herrn G. mit der Liebe, die wir vorhin so eindrücklich besprochen haben.
Just genau. Wenn wir anfangen zu verstehen, welche Funktion vielleicht sogar hinter ganz schwierigen Gefühlen oder diffusen Stimmungen steckt, oft eben als alter Schutzmechanismus oder als ein Hinweis auf ein tiefes, unerfülltes Bedürfnis, dann gewinnen wir Wahlmöglichkeiten zurück, Handlungsspielraum. Es geht eben nicht darum, unangenehme Gefühle auszumerzen. Das betonen ja auch die Therapieansätze, die im Text erwähnt werden, von Leuten wie Berking oder Leinhan. Das wäre weder möglich noch gesund.
Stimmt.
Sondern es geht um Akzeptanz. Darum, die Botschaft zu entschlüsseln und zu lernen, konstruktiv mit ihnen umzugehen. Sie zu regulieren, wenn sie zu stark werden. Die Therapiestudien am Ende des Textes deuten ja auch an, dass hier Entwicklung und positive Veränderung absolut möglich ist.
Also nicht gegen die Gefühle ankämpfen, was wir ja oft tun, sondern sie, ja, verstehen lernen, ihnen zuhören.
Verstehen und annehmen, ja. Und genau dieses tiefere, dieses mitfühlendere Verständnis für die eigene, oft ja auch verworrene innere Landschaft mit all ihren Mustern, ihren Fallstricken, den verbotenen Zonen und alten Wunden, genau das ist die Grundlage für echte Empathie. Empathie für uns selbst, wenn wir mal wieder feststecken oder von Gefühlen überschwemmt werden, das ist ja okay. Und eben auch Empathie für andere, die vielleicht auf eine Weise reagieren, die uns erstmal total unverständlich oder ärgerlich erscheint, die aber vielleicht aus ihrer eigenen Geschichte, ihren eigenen verbotenen Gefühlen oder unbewussten Mustern herauszuhandeln oder eben nicht handeln können.
Das war wirklich eine intensive Erkundung unserer inneren Welt. Es fühlt sich an, als wäre das Verstehen unserer Gefühle, gerade auch der schwierigen, der unlogischen, der schmerzhaften, ein echter Schlüssel. Nicht nur zu uns selbst, sondern auch zu tieferen, ehrlicheren und ja, mitfühlenderen Beziehungen.
Absolut. Gefühle sind unsere Wegweiser, auch wenn sie manchmal kaputt erscheinen. Sie sind geprägt durch das, was wir erlebt haben. Ihre Funktion und unsere oft unbewussten Strategien im Umgang mit ihnen zu erkennen, das ermöglicht uns, bewusster durchs Leben zu navigieren und eben mehr Mitgefühl zu entwickeln für das eigene Ringen und das der anderen.
Und genau mit diesem Gedanken möchten wir dich jetzt auch entlassen. Mit einer Frage, die du vielleicht einfach mal mitnehmen magst für dich. Denk doch mal an eine Situation zurück, vielleicht eine kürzliche, in der dich deine eigenen Gefühle oder vielleicht die Reaktion eines anderen Menschen irritiert hat, geärgert oder ratlos gemacht hat. Könntest du diese Situation jetzt, nach unserer heutigen Reise, vielleicht mit etwas anderen Augen sehen? Mit ein klein wenig mehr, Verständnis oder vielleicht sogar Mitgefühl? Was wäre, wenn hinter dem Verhalten, das dich aufregt, oder dem Gefühl, das dir irgendwie falsch vorkam, eine alte Schutzstrategie am Werk war? So wie bei Frau D. oder Herrn G. Ein verbotenes Gefühl, das sich irgendwie anders Luft machen musste. Oder ein tiefes, ungestilltes Bedürfnis, das auf ganz verschlüsselte Weise nach Ausdruck gesucht hat. Denk einfach mal drüber nach. Bis zur nächsten Erkundung.